Kartoffel zum Beispiel auch neben der Patrouille einmal beim sogenannten Controlled Burning, also dem gezielten Abbrennen von Flächen, dabei sein. Also das war, würde ich sagen, mit einer der coolsten Erlebnisse, die ich hier so in dem Park hatte.
So individuell die Erfahrungen im Freiwilligendienst sind, so individuell sind auch die Herausforderungen, das heißt von Heimweh über das erste Mal wird man so richtig mit seiner eigenen Hautfarbe vielleicht konfrontiert.
Ja, ich glaube auch diese Situationen sind total wichtig für die eigene Entwicklung, dafür, sich selber aus sich rauszukommen, irgendwie um für einen Perspektivwechsel vor allen Dingen.
Der Weltwärts-Podcast. Wir nehmen dich mit zu Menschen, Momenten und Abenteuern auf der ganzen Welt.
Hi und herzlich willkommen zum Weltwärts-Podcast. Ich bin euer Host Antonia und in dieser Folge schauen wir gemeinsam in ein Weltwärtsprojekt, bei dem Natur- und Umweltschutz, Tierschutz und ökologische Verantwortung im Mittelpunkt steht. Und dafür nehme ich euch mit nach Ghana, wo Sophia gerade ihren Weltwärtsfreiwilligendienst in einem Nationalpark macht. Hi Sophia, schön, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
Sophia, stell dich gerne einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du gerade als Weltwärtsfreiwillige in Ghana?
Na klar, also hallo erstmal. Ich bin Sophia, ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland, aus der Ecke Hannover, genau, aber eigentlich vom Dorf. Genau, und ich bin gerade hier im Shai Hills Resource Reserve. Das ist in der Greater Accra Region in Ghana, ein Reservat. Die haben hier quasi ein großes Standbein im Ökotourismus und wir wechseln quasi alle 2 Wochen durch die verschiedenen Einheiten hier im Park und dürfen hier Einblicke gewinnen in die Arbeit.
Wow, ich bin schon super neugierig. Bevor wir gleich loslegen, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein kurzer Hinweis, auch das Bild einzuschalten, denn Sophia hat ein paar richtig coole Videoeindrücke auch mitgebracht aus ihrem Arbeitsalltag. So, und vielleicht können wir jetzt, ich bin selber ein bisschen neugierig, nochmal so einen Step zurück machen. Denn was hat dich denn eigentlich gereizt, weltwärts zu gehen und auch dieses Projekt auszuwählen?
Okay, also ich wollte schon immer gerne reisen. Aber ich wollte, also man kann ja auch zum Beispiel so Solo-Traveling machen oder irgendwo Work-and-Travel machen. Aber was ich eben wollte, ist, dass man nicht nur umreist und dann so den kurzen Eindruck hat, sondern dass man wirklich ein Jahr in einer Kultur lebt, sich einfinden kann, alle Aspekte der Kultur mal irgendwie austesten kann, da drin wirklich lebt. Vor allen Dingen, ich lebe ja auch zum Beispiel in einer Gastfamilie über Weltwärts. Das fand ich auch super cool, weil man da nochmal einen ganz anderen Einblick bekommt, habe ich das Gefühl. Genau, und das war mir irgendwie wichtig.
Und dann hast du dich konkret für dieses Projekt entschieden und warum?
Also ich war schon immer sehr naturbegeistert und vor allen Dingen Biologie begeistert. Das ist auch so, was ich beruflich später machen möchte. Und genau, ich habe mich dann quasi einfach informiert, was es so an Möglichkeiten gibt, im Ausland irgendein Projekt, in einem Projekt mitzuarbeiten, wirklich irgendwo vielleicht mitzuwirken. Und Weltwärts hat mir dafür eben die Möglichkeit geboten. Und genau, spezifisch, als ich dann Weltwärts als Programm gefunden habe, habe ich dort einfach in dieser Weltwärtsbörse quasi geschaut, was gibt es für ökologische Projekte. Habe dann dieses hier in Ghana gefunden und mich dafür entschieden.
Cool, du hast richtig so dich auf die Suche gemacht, was könnte gut zu mir passen und dann dich irgendwie dafür entschieden. Und wie war dann so der allererste Tag in Ghana für dich, wenn du so richtig gewusst hast, okay, jetzt bin ich hier, jetzt geht's los. Wie war das für dich?
War sehr aufregend. Also ich muss sagen, es ist mir schwerer gefallen, von meiner Familie Abschied zu nehmen, erstmal als ich dachte. Aber irgendwie auch sobald ich dann im Flugzeug saß, hatte ich dann wieder auch nur noch Vorfreude. Also Flughafen war schwierig, aber ab dem Flugzeug hatte ich wirklich extreme Vorfreude, habe mich sehr gefreut auf die ganzen Eindrücke und so war es dann auch. Also natürlich ist man auch erstmal irgendwie ein bisschen überfordert, überstimuliert teilweise auch, wenn man da ankommt. Wir sind ja dann alle als Freiwillige in Accra gelandet, waren abends dann dort und wurden abgeholt und zum Beispiel allein schon die Verkehrssituation ist ja hier in Ghana auch nochmal anders als überwiegend in Deutschland zum Beispiel. Ich glaube, wichtig ist, dass man auch einfach vorher sich so ein bisschen klar macht, okay, das wird alles einfach sehr viel. Aber dadurch, dass ich das wusste und auch ein Mensch bin, der einfach gerne neue Sachen erlebt, fand ich das einfach total cool. Also wirklich gerade so die ersten Tage, die ersten Wochen, war meine Laune, würde ich sagen, auf Höchststand. Also fand ich super cool, irgendwie alles erstmal zu sehen, auszuprobieren. Genau. Und dann da aber auch tiefer reinzutauchen, die nächsten Monate, ja.
Ja, aber ich kann da voll anknüpfen. Bei mir war die Begeisterung auch riesig, wenn man sich lange darauf vorbereitet hat und dann weiß, wow, cool, jetzt bin ich angekommen, jetzt kann ich so richtig tief eintauchen. Und das hast du dann wahrscheinlich auch Step by Step, Woche für Woche. Wie ist denn der Nationalpark so ein bisschen strukturiert? Nimm uns da gerne mal kurz mit rein. Und was sind deine Aufgaben, die du dann so Woche für Woche kennenlernen konntest?
Okay, also das Reservat, das ist 51 Quadratkilometer groß und er streckt sich in so einem Rechteck quasi an dem Highway N2 hier in Ghana. Und das Reservat hat verschiedene Einheiten, in die wir reinschnuppern dürfen, wenn das gegliedert ist und durch die wir auch alle zwei Wochen wechseln dürfen. Genau. Und die wären zum Beispiel das Tourismus oder die Tourismuseinheit, dann gibt es das Museum, es gibt das Administration Office, also für alles Administrative verantwortlich ist. Wir haben das Law Enforcement Office und wir haben das SEPA Office, also Communication, Education and Public Awareness. Es gibt noch ein paar mehr, in die wir aber nicht unbedingt eingeteilt werden, weil es für uns jetzt nicht so spannend ist oder nicht den Mehrwert bringen würde. Genau, also das sind die Haupteinheiten, in die wir reinschnuppern dürfen, in denen wir was zu tun haben. Zum Beispiel, oder die größte wäre die Tourismuseinheit. Genau, und zwar sind wir da auch im Tourguiding eingesetzt. Also wir machen geführte Touren mit Touristen, wir zeigen denen das Reservat. Wir haben hier zum Beispiel eine Animal Farm. Also wir haben Zebras und Straußen im Gehege. So ein bisschen zooartig, aber sehr große Gehege zum Glück. Und außerdem gibt es dann noch innerhalb des Reservats verschiedene Hügel und Höhlen, die eng verknüpft sind mit der Geschichte der Shai People. Das sind die Menschen, die hier früher sehr lange gelebt haben, also wirklich innerhalb dieses Reservats, bevor es ein Reservat war. Genau, und da führen wir die Touristen eben herum, zeigen ihnen das, erklären ihnen ganz viel darüber. Genau. Und ansonsten, es gibt noch das, also manchmal ist man auch zum Beispiel im Museum eingesetzt, da hat man eher ein bisschen weniger zu tun. Da ist man verantwortlich für das einfach Aufschreiben der Besucherzahlen, weil der Park oder das Reservat eben auch Statistik darüber führt, wie viele Touristen die im Jahr haben. Dann gibt es noch die Law Enforcement Einheit, also sozusagen Gesetzesdurchsetzung. Also das ist ja eine geschützte Landschaft ist, ein geschützter Bereich, wird hier zum Beispiel auch durchgängig patrouilliert, also auf Patrouille gegangen. Und auch da durfte ich schon mal dabei sein. Genau.
Richtig spannend. Jetzt muss ich mal kurz nachfragen, welche Tiere wohnen noch alles so im Nationalpark?
Also hauptsächlich haben wir dann noch drei Antilopenarten. Das größte oder die man auch so am meisten sieht, ist die Kopfantilope. Wir haben drei verschiedene Affenarten, vor allen Dingen die Baboons, also die Paviane, die sieht man hier extrem häufig. Dafür ist auch unser Reservat so ein bisschen bekannt. Also dafür kommen auch viele Besucher her. Wir haben zum Beispiel circa 30 Gruppen an Pavianen hier. Und eine Gruppe kann so 80 bis 100 Mitglieder haben. Das sind echt viele. Genau, dann,
wow.
Ja, dann haben wir eine sehr große Schmetterlings- und Vogelvielfalt, also Schmetterlinge über 200 Arten, Vögel 173 Arten, genau, wir haben Wildkatzen, Reptilien, Schlangenarten, Amphibien, wir haben so eine kleine Schildkröte, Terrapin und einiges mehr.
Und einiges mehr, ist Wahnsinn, wie viel du weißt. Hast du das alles vorher schon gewusst oder jetzt dann in Ghana gelernt?
Nee, also das habe ich alles hier gelernt. Also vor allen Dingen dadurch, dass man auch dann, ich war als erstes zum Beispiel in der Tourismuseinheit und da lernt man so das meiste. Also am Anfang war es auch bei mir so, dass ich dann einfach auf die Touren von den anderen Tourguides mitgehen konnte. Und genau, dann habe ich mir einfach Notizen gemacht, was die alles so erzählen. Es gibt aber auch so Dateien dazu, was wir alles erzählen sollen und Infos darüber, über die ganzen Tiere und so weiter. So habe ich mir das alles angeeignet. Also ich finde es auch einfach alles sehr spannend, deswegen.
Klar, wenn es einen persönlich interessiert, dann bleibt es auch viel länger hängen. Das heißt, du musst das jetzt nicht in den Weltwärtsdienst irgendwie mit Vorkenntnissen reinstarten, sondern wie kann ich mir die Einarbeitung da ungefähr vorstellen dann?
Genau, also Vorkenntnisse hatte ich quasi wirklich gar nicht. Also das meiste lernt man wirklich hier und das meiste kommt durch die Erfahrung, die man hier macht. Und wir durften eigentlich direkt von Woche 1 überall mitgehen, alles machen. Ja, es ist ein bisschen es baut ein bisschen auf Eigeninitiative auf tatsächlich, aber ich glaube, das ist sehr oft hier so in Projekten, dass man eben einfach gerade am Anfang sehr viel selber nachfragen muss, was man machen kann, Also vielleicht kann man am Anfang den Eindruck haben, dass es nicht so viel zu tun gibt, aber genau, manchmal möchten die einen gar nicht so mit Aufgaben belasten. Und dann ist es eben wichtig, dass man selber ein bisschen rumfragt oder selber einfach sich anguckt, was machen die anderen so. Und dann manchmal kann ich das auch mal übernehmen, kannst du mir mal zeigen, wie das geht. Genau, und dann, also so dieses Einleben kam dann von selber eigentlich.
Ja, und die eigene Neugierde treibt einen ja da auch immer so ein bisschen voran, weil man will ja immer wissen, okay, was steckt dahinter? Gibt's denn für dich da so einen Favorite-Bereich, den du durch deine Neugierde irgendwie für dich entdeckt hast, wo du gedacht hast, hey, die Aufgabe, die finde ich richtig cool, die macht mir richtig viel Spaß im Nationalpark?
Also ich habe ja schon ein bisschen erwähnt, das Tourguiding macht mir sehr viel Spaß. Ich habe sowas in der Art vorher noch nicht wirklich gemacht. Aber gerade das, da es ja auch mit viel Fachwissen über so die Tier- und Pflanzenwelt hier verbunden ist, was mich sehr interessiert, macht mir das sehr viel Spaß, und einfach so die Touristen rumzuführen. Ich habe gemerkt, das war irgendwie voll das Ding für mich. Genau. Und dann aber auch die Law Enforcement Unit, weil ich auch sehr gerne einfach draußen bin, draußen arbeite, irgendwie Feldarbeit mache. Und genau, ich durfte da zum Beispiel auch neben der Patrouille einmal beim sogenannten Controlled Burning, also dem gezielten Abbrennen von Flächen, dabei sein. Das macht man hier aus mehreren Gründen. Und auch das fand ich sehr cool mitzuerleben. Also das war, würde ich sagen, mit einer der coolsten Erlebnisse, die ich hier so in dem Park hatte.
Ja, Sophia, für mich war der Begriff Controlled Burning auch noch neu. Vielleicht magst du dazu noch mal gern kurz was erzählen.
Ja, sehr gerne. Genau, also das gezielte Abbrennen von Flächen, das machen wir hier im Reservat oder wird hier im Reservat gemacht, aus mehreren Gründen. Zum einen haben wir hier Graslandschaft, also Savanne, und die tendiert sowieso schnell dazu, sich selbst in Brand zu setzen, gerade in der Trockenzeit. Genau, und um das eben zu verhindern, dass sich irgendwas unkontrolliert ausbreitet und dann das halbe Reservat zerstört, machen wir das eben gezielt in kleineren Flächen, weil wenn es ja einmal schon mal abgebrannt ist, dann kann es ja da nicht mehr brennen. Dann zum zweiten Punkt, die Antilopen bei uns, die fressen nicht das hohe Gras. Die ernähren sich nur von dem kleinen, niedrigen Gras. Und wir wollen natürlich den Bestand der Antilopen erhöhen. Einmal natürlich auch irgendwo für touristische Zwecke, dass Touristen die mehr sehen. Aber auch wollen wir einfach die Antilopen, den Antilopenbestand an sich, gerne im Reservat behalten, weil es ja hier, wie gesagt, geschützt ist. Also hier gilt auch ein Jagd-, Schieß-, Handelsverbot, was auch immer, aber außerhalb des Reservats eben nicht unbedingt. Genau, deswegen ist das auch wichtig. Ja. Und genau, das sieht dann so aus in der Praxis, dass wir mit der ganzen Law Enforcement Einheit der Gruppe, also alle Mitarbeiter, die in dieser Einheit arbeiten, untergebracht sind, dann rausfahren und genau, dann eben gezielt Flächen abstecken, die wir dann abbrennen. Und da, wo das Feuer dann den Weg oder was auch immer erreicht hat, wo man es dann nicht mehr haben möchte, muss das dann ausgeschlagen werden. Das machen wir dann mit so Essen. Das hat mir zum Beispiel sehr viel Spaß gemacht. Also einfach so draußen zu sein, genau.
Du hattest vorhin auch mal erwähnt, du schaust dir ganz viel von den Mitarbeitenden ab, kannst da viel lernen, bist aber auch untergebracht in einer Gastfamilie, oder? Also wie bist du vor Ort untergebracht?
Genau, also das Reservat hat zwei Camps, wo die ganzen Mitarbeiter leben mit ihren Familien. Und da mein Gastvater auch hier arbeitet, bin ich quasi auch in einem der Camps hier untergebracht, also in der Familie. Und genau, ich bin total dankbar und total glücklich über meine Gastfamilie. Da hatten wir sind mittlerweile zwei Freiwillige in dem Projekt, sehr, sehr, sehr viel Glück. Und das macht mir unfassbar viel Spaß. Also das ist ein Punkt, der wirklich, würde ich sagen, meinen Freiwilligendienst sehr bereichert. Genau, also ich mache viel auch nach der Arbeit mit den Kindern oder auch zu meiner Gastmutter und meinen Gasteltern habe ich das Gefühl, ich habe schon ein relativ gutes, enges Verhältnis aufgebaut. Wir unterhalten uns sehr viel in dem Unternehmen, viele Dinge miteinander, verbringen viel Zeit.
Das heißt, wie gestaltest du denn deine Freizeit so abseits vom Projekt? Die findet ja trotzdem irgendwo im Projekt statt, oder?
Ja, genau. Also das ist, finde ich, so der einzige negative Punkt, den man so ein bisschen kritisieren kann an dem Projekt jetzt hier, weil Freizeit ist wirklich so ein bisschen, bleibt ein bisschen, ja, außen vor. Also wir arbeiten auch von 8 bis 4. Bis wir zu Hause sind, ist es meistens, oder kann es auch mal 5 sein. Und dann hat man jetzt erstens auch gar nicht mehr so viel Zeit, irgendwas zu machen. Aber zweitens gibt es jetzt auch quasi nicht so viele Möglichkeiten. Also genau, aber für mich ist das trotzdem irgendwie nicht schlimm, weil ich, wie gesagt, einfach super zufrieden mit meiner Gastfamilie bin und total gerne mit der Zeit verbringe und zum Beispiel auch gerne mit Kindern was mache. und mit den Spielern mich mit denen beschäftige. Genau. Oder man kann halt, also was man machen kann natürlich, ist so spazieren gehen, wandern gehen. Das machen wir auch öfter. Also das ist dann so, was man hier so unternehmen kann in Scheiß. Genau, das macht mir auch Spaß. Und sonst, wir können uns ja trotzdem immer frei nehmen oder wir können, am Wochenende haben wir generell frei, wir arbeiten von Montag bis Freitag. Das heißt, wir können, wenn wir wollen, auch am Wochenende immer verreisen. Wir sind dann öfter mal in Accra, der Hauptstadt, um uns mit den anderen Freiwilligen zu treffen. Das heißt, es fällt jetzt auch nicht ganz runter, also das kann man nicht sagen. Auch das kriegt man hier gut hin.
Hört sich an, als würdest du da eine gute Balance hinkriegen zwischen, okay, einfach viel Zeit im Reservoir verbringen und da wirklich Menschen begegnen zu können, Tieren begegnen zu können, aber auch ab und zu mal zu sagen, so, jetzt ist mal Freizeit für mich und jetzt geht's mal in die Hauptstadt. Ich war selber auch im Kinderheim und habe dorten auch gelebt und fand, dass der enge Kontakt auch richtig wertvoll war, weil es da dann schon immer mal wieder so Begegnungen gab, die sehr geprägt haben. Fällt dir da eine Begegnung ein, die dich bis jetzt sehr geprägt hat?
Also ein prägendes Erlebnis war für mich zum Beispiel, dass ein kleineres Kind sich in unserem Camp ziemlich schwer verletzt hat und sich die Familie, speziell jetzt aber nicht unbedingt den Krankenhausaufenthalt für das Kind leisten konnte. Und wir haben dann unter uns Freiwilligen besprochen, dass wir sie unterstützen wollen. Und das war schon, die Situation hat sich mir sehr detailliert eingeprägt, wie ich mich da gefühlt habe. Also ich würde auch von mir behaupten, dass ich vorher schon mich viel über das Thema informiert habe oder zumindest einigermaßen reflektiert gelebt habe, was auch immer. Aber trotzdem ist es nochmal was ganz anderes, so diese Situation vor Ort zu erleben. Und es ist eben, man weiß nicht so richtig, was ist der richtige Weg. Man möchte ja nicht das Bild des Weißen Retters reproduzieren und finanziell unterstützen kann Abhängigkeiten schaffen, was ich absolut nicht unterstützen möchte, was ich nicht machen möchte. Aber in der Situation haben wir uns dafür entschieden, dass wir dem Kind irgendwie helfen wollen. Und da es uns gerade möglich war, haben wir das dann so gelöst. Und damit verknüpft dann eben dieses Infragestellen. Ich kann gerade einen Freiwilligendienst machen, weil meine Familie zum Beispiel nicht auf das Geld, das ich hier nicht erarbeite, angewiesen ist. Und ich kann trotzdem einfach sagen, ich möchte nach der Schule gerne erstmal ein Jahr reisen, bevor ich studieren gehe. Das sind extrem hohe, große Privilegien, die ich genieße. Und damit kommt man auf jeden Fall in einem Jahr nochmal sehr nah einfach in Berührung. Aber es ist auch nicht jetzt unbedingt ein Gefühl oder ein Problem als solches, wo ich versuche, einen Umgang zu finden dahingehend, dass ich es weghaben möchte. Weil ich glaube, für mich persönlich ist auch genau das irgendwo der Sinn des Freiwilligendienstes. Natürlich ist es auch da, um total viele coole Erfahrungen zu machen, um Sachen zu sehen, um mit Leuten sich zu verknüpfen und so weiter. Aber es gibt eben auch diese schwierigeren Sachen. Aber ich glaube, die sind eigentlich genauso wertvoll wie eigentlich die positiven Sachen, die man hier auch erlebt. Genau. Also das merke ich auch jetzt schon. Es ist ja jetzt circa ein halbes Jahr rum, dass das Gesamtbild, was prägt und was den Freiwilligendienst für mich auch wirksam macht.
Ich finde, das hast du richtig schön gesagt. Der Freiwilligendienst ist ein Lerndienst und man lernt aus den coolen Erfahrungen, aus den offenen und warmherzigen Begegnungen, aber man lernt ja auch ganz klar an den Sachen, wo man Gänsehaut kriegt, wo man denkt, boah, das ist aber jetzt einfach nur ungerecht. Und da diese Perspektive hinzukriegen, okay, ich lerne daraus, ich nehme das für mich mit. Ich habe hier meine Privilegien einmal gecheckt gekriegt und in Zukunft werde ich da auf jeden Fall anders drüber denken, anders handeln. Das ist unglaublich wertvoll. Cool. Cool, dass du die Erfahrung für dich machen kannst. Mich würde jetzt auch nochmal voll interessieren, ob du irgendwas auch an der Kultur in Ghana für dich bemerkt hast, was du total cool fandest, spannend fandest, wo du gedacht hast, Mensch, wenn ich nach Deutschland gehe, dann nehme ich mir das irgendwie mit.
Tatsächlich sehr viele Dinge. Also ich finde Ghana wirklich super toll. Zum Beispiel, also generell einfach dieses offene Miteinander und dass alle total frei im Umgang mit anderen sind. So, es würde kein Mensch irgendwie als komisch ansehen, wenn man einfach auf eine fremde Person zugeht, mit der man vorher noch nie gesprochen hat, die man vielleicht noch nicht mal gesehen hat und dann einfach ein Gespräch mit der Person anfängt. So, das ist hier was wirklich Normales. Das finde ich total schön irgendwie und auch, dass wirklich jeder sich grüßt. Da habe ich das Gefühl, dass es in Deutschland manchmal ganz anders so mit der Offenheit. Genau. Und zum Beispiel sagt man hier, wenn man zusammen isst, sagt man sich immer gegenseitig, you are invited, also du bist eingeladen zu meinem Essen. Und das ist teilweise, kann es auch so eine Floskel sein, also man sagt es wirklich immer. Aber es ist also gerade so im privaten Kontext oder bei mir auch, ich habe ein relativ gutes Verhältnis mittlerweile auch mit den Mitarbeitern, bin mit denen ganz gut befreundet. Das heißt, auch die oder wir teilen manchmal unser Essen und irgendwie finde ich das einfach total schön, immer dieses Mitdenken. So manchmal kaufe ich sogar extra ein bisschen mehr Essen ein, damit ich Leute einladen kann. Aber es ist ja einfach so total Normalität, dass man irgendwie sich gegenseitig inkludiert. Das finde ich sehr schön und ich glaube, ich würde das auch in Deutschland machen.
Cool, dann wird es für dich in Deutschland vielleicht viele Dinnerpartys dann geben.
Genau, jeder einladen.
Ja, cool. Ja, jetzt weiß ich auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung, dass ja nicht alle Dinge irgendwie easy gehen. Und du hast auch gerade schon so ein paar Dinge angesprochen, wie ja, man stößt auch so auf eigene Privilegien und das ist auch nicht immer easy, wenn man da so einen anderen Blickwinkel bekommt. Deswegen, was sind denn bis jetzt so für dich die größten Herausforderungen? Und vielleicht magst du uns auch gerne kurz mit reinnehmen, was dir so ein bisschen geholfen hat, damit umzugehen.
Also generell, ich habe es gerade schon so ein bisschen gesagt, am Anfang hatte ich eigentlich erstmal so gar keine Schwierigkeiten. Also ich fand einfach, ich hab mich gefühlt wie so ein Schwamm. Ich habe erstmal versucht, alles aufzusaugen. Genau, das hat mir wirklich total Spaß gemacht. Aber irgendwann natürlich kriegt man auch mal Heimweh. Ich glaube, das ist, denke ich, ganz normal. Und bei mir war auch das irgendwie stärker, als ich dachte. Aber dadurch, dass irgendwie die Struktur vor Ort so gut war, ich konnte mich sehr oder habe mich sehr gehalten gefühlt in meiner Gastfamilie, dass das so toll geklappt hat und ich mich da wirklich unfassbar gut willkommen gefühlt habe. Und dafür haben meine Gasteltern auch wirklich sich gekümmert oder dafür gesorgt. Genau, aber dann auch, dass die Arbeit so toll war. Also das sind so zwei Punkte, die bei mir halt sehr gut gepasst haben, die dann mir einfach sehr oft geholfen haben. Und dann noch, es fällt einem schon auf, dass zum Beispiel jetzt unsere Gastfamilie auch anders lebt, als ich aufgewachsen bin in Deutschland. So, das liegt an sehr viel struktureller Ungerechtigkeit, die in dem Land immer noch herrscht. Und Ungerechtigkeit sagt ja schon, es ist ungerechtfertigt. So, da haben ja europäische Staaten auch eine ganz gute Mitschuld dran. Aber das war oder ist einfach ein Gedanke, ein Gefühl, der mich sehr oft begleitet und mit dem ich auch oft irgendwie da einfach hapere und daran hängen bleibe. Ja, einfach diese Ungerechtigkeit, das zu spüren und irgendwie dieses, ich fühle mich sehr oft oder ertappe ich mich dabei, dass ich irgendwie meine eigene Position sehr doll hinterfragen muss. Zum Beispiel gibt es ja auch immer in den Großstädten bettelnde Kinder, die vor allen Dingen dann zu den weißen Menschen gehen, weil es hier schon ein verbreitetes Narrativ ist. So, weiße Menschen sind generell immer reich. Und auch das ist irgendwie total schwierig für mich gewesen, weil ich helfe ja gerne, aber ich möchte ja auch keine Abhängigkeiten schaffen und ich möchte auch nicht so dieses Bild des weißen Retters irgendwie reproduzieren. Und da ist man irgendwie oft einfach in total schwierigen Situationen, wo ich manchmal das Gefühl habe, es gibt gar nicht so richtig ein richtig. Es ist irgendwie immer ein bisschen falsch, was man macht, aber ich glaube auch diese Situationen sind total wichtig für die eigene Entwicklung, dafür sich selber aus sich rauszukommen, irgendwie um für einen Perspektivwechsel vor allen Dingen mit sowas mal in Berührung zu kommen. Das habe ich auch gemerkt, dass es irgendwie auf jeden Fall auch zur Stärkung des Selbstbewusstseins, Selbstvertrauen beiträgt. Und ja, natürlich nimmt man total viel mit aus diesen Begegnungen.
Ja, ich glaube, das können wir auf jeden Fall festhalten, dass so individuell die Erfahrungen im Freiwilligendienst sind, so individuell sind auch die Herausforderungen, sei es von Heimweh über Sprachbarriere, über, okay, das erste Mal wird man so richtig mit seiner eigenen Hautfarbe vielleicht konfrontiert. Und umso wertvoller ist es, wenn du sagen kannst, okay, ich habe hier jetzt nochmal einen Perspektivwechsel reinbekommen, ich habe hier irgendwie ein Learning rausziehen können, und das hat sich für mich jetzt so voll angehört, dass es vielleicht auch schon so den ein oder anderen Aha-Moment für dich gab. Kannst du dich da noch an einen erinnern, spezifisch?
Ja, ich würde sagen, einige. Aber vor allen Dingen, dass, also ich habe ja schon so ein bisschen erzählt, dass hier Offenheit und Miteinander total wertgeschätzt wird in der Kultur und das total wichtig ist. Und auch, dass man sich offen verhält, dass man sich grüßt, dass man Dinge füreinander macht, dass man sich gegenseitig einlädt, alles miteinander teilt. Und was irgendwie ein Faktor ist, den ich unbewusst auch gemacht habe, aber er mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, wie wichtig das war, ist einfach so der Punkt Lächeln. Also ich habe das irgendwie am Anfang total unterschätzt, aber das kann so viel mehr sagen als Worte, habe ich das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, auch das hat mir irgendwie neben meiner, was ich schon gesagt habe, diese Einstellung, die man irgendwie ein bisschen haben sollte, oder Lernbereitschaft, dass man ja irgendwie das umsetzt und einfach total freundlich offen auf alle Menschen zugeht. Und also ich wurde von so vielen Menschen irgendwie dann jetzt so in den letzten Monaten reflektiert und ja einfach gesagt, wie toll sie das fanden, dass ich immer ein Lächeln auf dem Gesicht habe und dass ich total offen wirke und ja, sie mich als Person sehr schätzen. Das war mir vorher nicht so bewusst. Also ja.
Da konntest du also die kühle deutsche Mentalität gegen eine richtig warmherzige ablegen, so hört sich das ein bisschen an. Hast du dich sonst noch irgendwie persönlich verändert, wo du so über dich selbst stolperst und denkst, Mensch, da bin ich jetzt irgendwie ein bisschen anders?
Ich glaube, es ist schwierig, das so selber irgendwie zu sehen manchmal. Mhm. Aber also ich muss sagen, ich bin auch eine Person, die sich oft Sorgen macht, wie ich auf andere Menschen wirke oder wie ich wo ankomme. Und das ist ja in so einem neuen Setting wie Ghana, also erstmal in einem komplett fremden neuen Land mit neuen Leuten. Die Situation ist anders. Man ist ja 13 Jahre oder in meinem Fall jetzt erstmal zur Schule gegangen. Und also auch diese Situation, die Struktur an sich, so Freiwilligendienst, freiwillig arbeiten, hatte man ja vorher auch noch nie. Und das alles zusammen ist irgendwie so geballt, erstmal so, also da hatte ich auch oft die Sorge, dass ich Fehler mache am Anfang gerade. Aber ich würde schon sagen, dass ich mittlerweile in Situationen vielleicht selbstbewusster agieren kann als vorher vielleicht. Oder einfach dieses Selbstvertrauen. Also natürlich gibt's immer, fühlt man sich nicht immer top. Aber einfach, dass man so diese Rücklage bekommt. Okay, ich habe schon gewisse Situationen gemeistert. Ich habe vor allen Dingen von anderen Menschen total viel dazugelernt. Und ich glaube, das kann einen sehr viel verändern.
Ja, und ich denke auch, dass der Weltwärtsfreiwilligendienst ja nicht dich als Person richtig stark verändert, sondern er verschiebt dich so in Richtungen, wo du merkst, ah, da lege ich gerade jetzt mehr Wert drauf, weil das habe ich gelernt, das ist einfach auch wichtig. Und wenn ich dann 5 Minuten zu spät komme, ja, passiert, aber dafür habe ich vielleicht das Gespräch noch weiter führen können und das war mir jetzt gerade wichtiger. Und ich habe gelernt, das ist auch völlig fair, weil Gespräche sind auch total wichtig zu pflegen. Ja, und dann ist das auch schon so eine kleine persönliche Veränderung und muss nicht immer die riesen persönliche Veränderung sein. Aber freut mich voll zu hören, Sophia, dass du sagen kannst, boah, ich bin ein bisschen selbstbewusster jetzt auch geworden. Ich durfte neue Aufgaben übernehmen und ich traue mir jetzt auch mehr zu. Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, hat es dann auch so ein bisschen deine Zukunftspläne verändert? Also sei es jetzt beruflich oder auch persönlich?
Mhm. Also ich muss sagen, bei mir, oder ich glaube, ich weiß, dass viele das so ein bisschen als Motivation nehmen, vielleicht auch erstmal diesen Freiwilligendienst zu machen, um so ein bisschen herauszufinden, was man vielleicht auch beruflich später machen möchte. Das war bei mir jetzt nicht so unbedingt die Motivation. Ich war, wie gesagt, schon immer sehr biologiebegeistert und stand quasi für mich auch immer fest, dass ich später beruflich in diese Richtung gehen möchte. Genau, also mein Plan ist nach wie vor wahrscheinlich Bio zu studieren. Das Einzige, was ich noch so ein bisschen habe, ist, dass ich vielleicht überlege, ob ich vor dem Studium nochmal sowas wie eine Rettungssanitäter-Ausbildung mache oder irgendwas Praktisches, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir praktisch arbeiten auch total Spaß macht und man kann sagen, man ist da vielleicht auch mal meinen Wunsch, zum Beispiel Biologie zu studieren, auch bestärkt. Ja, eben weil ich ja auch hier viel mit Tieren, mit Pflanzen zu tun habe, weil ich hier nochmal viel darüber lernen durfte, über die Flora und Fauna hier vor Ort. Genau, ja.
Das finde ich auch richtig praktisch an der Weltwärtsbörse, dass man auch, wenn man schon Interessen hat, da spezifisch suchen kann, so hey, ich habe Bock, mehr über Biologie zu lernen und jetzt bringst du da so einen coolen Blickwinkel aus dem globalen Süden, aus Ghana, dann vielleicht mit in den Studiengang mit rein. Hammer, also wie cool ist das denn? Zum Schluss hätte ich noch eine Abschlussfrage. Und zwar, wenn du anderen jungen Menschen, die auch überlegen, weltwärts zu gehen, so eine Sache mitgeben könntest, welche wären das?
Ich würde tatsächlich einfach sagen, was ich jetzt schon häufiger betont habe, diese Einstellung innen drin. Also diese Lernbereitschaft zu haben, sich auf alles einzulassen. Natürlich habe auch ich erstmal, oder man, viele Situationen sind auch einfach schwierig. Und es ist auch voll okay, dass man viel oder dass man Heimweh hat oder dass einem Dinge schwerfallen. Aber ich meine einfach so die Einstellung an sich, dass man, wie gesagt, auch eigeninitiativ ist, aktiv auf neue Dinge, auf neue Situationen, auf neue Menschen zugeht und erstmal so dieses Mindset hat, dass man erstmal alles ausprobieren möchte. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel, auch um sich einzuleben. Genau. Und ja, das mit dem Lächeln würde ich auf jeden Fall auch noch mitgeben. Also ja, ist so ein bisschen mein Leitspruch geworden, so smile for free. Also Lächeln ist sozusagen kostenlos. Ich glaube, das kann man jetzt gut in seinem Leben integrieren.
Hey, cool, das kann ich genauso unterschreiben. Lächeln ist kostenlos, also warum machen wir es nicht öfter im Alltag? Das geben wir allen mit, die jetzt gerade zuhören. Ja, und jetzt kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, Sophia, für deine spannenden Einblicke, deine Videoeindrücke, auch deine Erzählungen und deine Einblicke aus dem Projekt in Ghana. War richtig cool, mit dir zu quatschen.
Dankeschön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne und schreibt uns eine positive Bewertung. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns auch gerne via Instagram. Und dann habe ich wie immer auch einen kurzen Ausblick auf die beiden nächsten Folgen mit dabei. Nächste Woche trifft Magnus die Süd-Nord-Freiwillige Jagadashin. Sie selbst kommt aus Indien und hat einen Freiwilligendienst in einer Kita in Berlin gemacht. Und Magnus spricht mit ihr ein bisschen darüber, wie für sie der Kulturschock hier in Deutschland war. Und in 2 Wochen trifft Magnus die ehemaligen Freiwilligen Annika und Max. Die beiden erzählen, was nach einem Weltwärtsfreiwilligendienst eigentlich so bleibt und wie man sich weiterhin im Weltwärtskosmos engagieren kann. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin.
Der Weltwärts-Podcast ist ein Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Eine Produktion der TuKnow Agency GmbH. Moderation Antonia Kögelmeier und Magnus Meyer. Produzent Michael Ziesche. Redaktion Sarah Klöser. Redaktion Engagement Global Fabian Herbart und Julia Esther. Mehr Infos gibt es unter www.weltwärts.de.